Okay, Sacharja 8, Vers 1. Seite 977 im Alten Testament, bei uns zumindest. Und das Wort des Herrn, der Herrscher, das erging folgendermaßen. So spricht der Herr, der Herrscher, ich eifere für Zion mit großem Eifer. Und mit großem Grimm eifere ich für es. So dieses Volk, das Gott erst kennenlernt und eigentlich nur einen Gott kennengelernt hat, zumindest die meisten dort, die, wo Gott sein Volk verlassen hat. Weil sie Gott nicht mehr in seiner Verheißung war für dieses Volk hier. Die waren in der Welt groß geworden, in Babylon und in der Umgebung. Und da war nicht Gott, der groß geredet hat, außer durch vielleicht Daniel oder so. Sondern aber so privat nicht. Ne? So im Kleinen, im Individuellen, so wie wir mit unserem Christus, mit unserem Schöpfer leben. Ne? Da war eine Hoffnung auf das Versprechen. Da war ein Eifer dafür da, wieder diesen Zion, diesen Berg Zion, dieses Volk Gottes, das nur den Schöpfer gehört, das er erwählt hat, wozu auch wir jetzt gehören, so ein wieder bei ihm zu sein, dort zu sein, wo der Tempel ist, wo er wohnt, ne? So diese Nähe und Verbundenheit zu haben, so ein wieder dieses abgesonderte Volk zu sein, das für sich separat in der Welt leuchtet, so wie Gott das will, ne? So ein Und hier kommt Gott halt so die letzten 7 Kapiteln und macht auch weiter so und spricht halt für sein Volk. Ne, und offenbart sich ganz neu und ganz persönlich seinem Volk durch die Propheten. So und sagt, dass er ihnen nah ist und nah bleibt. Sagt, dass er alles wieder hinbiegt, so dass die Sünden und die Gottlosigkeit und die harten Herzen gegen ihn und die Lieblosigkeit gegen ihn so der Väter, dass das vergessen ist und abgewaschen, dass er was ganz Neues und Wunderschönes macht und das bleibt bis in Ewigkeit. Ne? So eine Art neuer Bund, wenn du so willst, oder eine Bestätigung vom alten Bund. Aber was wir hier sehen und gerade jetzt, ab nächste Woche dann schon dieser alte Bund, aber mit Blick auf diesen neuen Bund, den er macht, der ewig gilt, wo nichts und niemand mehr sie wegrauben kann von der Gemeinschaft. Ne? Und er kommt da und offenbart halt sich und sagt so, hey, ich bin kein Gott, der dem ihr egal seid. Selbst, und wir erinnern uns, warum die Propheten hier geschickt werden, weil das Volk hatte angefangen, den Tempel aufzubauen, aber dann hat es angefangen, an sich zu denken, hat auf die Nachbarn gehört, auf die Gottlosen und hat angefangen, die Lust zu verlieren und den Eifer und die Stärke und hat angefangen für sich zu leben, ne, und Gott vergessen. So, ne, diese erste Liebe, dieser erste Eifer für die Gegenwart Gottes unter dem Menschen zu bauen und zu leben und zu tun, ist verblasst mehr und mehr. Ne? Bist du wie in der Welt eigentlich, obwohl sie im verheißenen Land sind, obwohl da schon der Grundstein steht und so weiter und in der Verheißung so ein haben sie trotzdem so gelebt, Gott war halt weiter fern. Ne? Und deswegen kommt er auch durch die Propheten und berührt die Herzen der Menschen. Und das ist wichtig, weil das macht Christus bei uns auch. Ne? Er will nicht einen Gottesdienst und einen Tempel und er will nicht, wie wir letzte Woche gesehen haben, unsere Opfer, dieses Fasten oder den Sabbat oder unsere Opfer, hier Jesus, wäre es für uns unser Lamm oder so, ne? Wein und das Brot und die Taufe und was auch immer. Und Gott kam letzte Woche und hat gesagt, hey, das ist für mich nicht das, worum es geht. Ein Fasten, ein Opfern, ein Wohlgeruch für mich ist es, wenn du deinen Nächsten liebst. So, und wenn du übst, gerecht zu sein und zu tun. Und wenn du lernst, das Richtige zu tun, das, was angenehm ist für deinen Nächsten. Das ist für mich ein Fasten. So, das ist für mich ein Opfer. Das ist für mich ein Rauchopfer, das aufsteigt und lieblich ist in meinen Ohren, in meiner Nase. Ne? Und Und in der Offenbarung haben wir, vorletzte Woche war das, glaube ich, haben wir gesehen, so, dass da eine Pause ist im Himmel, Stille. Und alles schweigt. Ne? Gleich kommt die erste Wehe und alles wird laut und schreit auf der Erde und im Himmel, aber kurz davor ist eine halbe Stunde ruhig, absolut still im Himmel und niemand sagt was. Und Gott sitzt da, offenbart sich Johannes als Bild, dass er auf seinem Thron sitzt und neben ihm dieser Räucheraltar, der im Tempel und im Zelt stand, ne, genau vorm Vorhang zum Allerheiligsten, wo Gott wohnte. Ne, und der sitzt da und der riecht dieses Räucherwerk von dem Altar, was aufsteigt. Ne, und da steht, das sind die Gebete der Heiligen. Ne, und das ist für ihn ein Wohlgeruch. Und das ist das, was er halt hier sein Volk versucht und auch uns durch Christus versucht und durch seinen Geist immer und immer wieder zu erklären, es geht nicht um die Dinge, die wir tun. Die sind da und die sind wichtig und die gehören dazu. Aber es geht nicht darum, dass wir beten, sondern es geht darum, dass wir verstehen, dass es Gemeinschaft ist. Und das nennt man Gebet. Ja. Es geht nicht darum, dass wir fasten, weil wir Gott suchen oder weil wir für jemand anderes eintreten, eine Fürbitte oder Antworten kriegen. Es geht nicht darum, dass wir dann sagen, okay, dann höre ich jetzt auf, ich faste und sitze da. Es geht nicht um dieses Fasten, um das Tun, sondern es geht darum, dass man einfach Gottes Nähe sucht und deswegen versucht, zurückzustecken von sich selbst. Und das nennt man Fasten. So diese Nähe zu Gott wieder zu suchen, mit Herzen. Das ist das, was so für Gott ein Wohlgeruch ist und wo die Kraft drin ist. Ne? Und wir Menschen neigen halt dazu, aus allem Ritual zu machen, das irgendwann eine Gewohnheit wird. Und das ist eben das Problem, das auch Israel immer hatte, ne, dieses Herz halt, das immer wieder abfällt von dem, worum es eigentlich geht. Ne? Weil es viel einfacher ist, seine Traditionen zu folgen, als mit dem Herzen dran zu bleiben. Ist viel leichter für mich, wenn ich Mist gebaut habe, meine Frau dann was zu kochen, mich zu benehmen, schön zu lächeln, ihr vielleicht einen Blumenstrauß zu holen oder sonst irgendwas, ne? Mal die Küche zu putzen, wenn sie nicht da ist oder weiß nicht, ne? Um sie zu besänftigen, sage ich mal, ne? Und ihre Gunst wieder zu erlangen, als das wahre Problem zu sehen, nämlich, dass sie einfach nur auf mich wartet. Dass ich da bin und mit ihr einfach zusammen bin. Ja, und sie hören will und sie sehen will. Das ist immer das Problem. Immer. Egal bei welcher Ehekrise. Das ist auch in der Gemeinde, in jeder Gemeinschaft, wo Spaltung ist oder Zorn und Wut oder Bitterkeit, ist immer das gleiche Problem, dass die Menschen nicht zusammenkommen, um sich zu hören, um sich zu segnen, sondern nur dieses Konstrukt. So glaube, so macht eine Trennung. Ich bin anderer Meinung als du, ich sehe das anders als du, ich muss mich anders benehmen als du, also entweder gucke ich dich gar nicht erst an mit meinem Arsch, oder ich schmeichle mich ein und versuche eine Maske hinzulegen, so als ob du mir gefällst, aber eigentlich im Herzen, ne, denke ich so weiter auch nicht an dich. Ne. Die Liebe zu Gott bedeutet nur, dass ich einfach bei ihm sein will und so bin. Er liebt uns und er hat uns zuerst geliebt. Er will bei uns sein und er ist es auch. Die Liebe zu meinem Nächsten ist, dass ich bei meinem Nächsten sein will mit den Nöten, die er braucht und so bin. Der Glaube hat Werke, die gut sind und Früchte, die erkennbar sind. Weil Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Nur anerlernt ist gut, das für nichts taugt, außer sich selber schön zu machen oder anderen ein Gewicht aufzulegen. Und davon will Gott hier befreien. Er sagt, hey, ich habe einen Eifer, ich habe einen großen Eifer für euch. Und ich habe einen großen Grimm für euch. Die, die euch anfeinden, die euch Böses wollen, die eine Trennung machen wollen und das in eurem Herzen, was eine Trennung machen will zwischen dir und mir, dafür habe ich Grimm. Da gehe ich kämpfend gegen an. Und schmeiß das raus, weil ich für dich eifere, nicht gegen dich. Das kannst du sehen, die Menschen, die dich lieben, die wirklich in Agape lieben, das sind die dich nicht machen lassen, wenn du irgendwie falsch läufst. Weil die, die sich nicht einmischen in dein Leben, das ist ein Beweis dafür, dass du ihnen egal bist. Diese Ignoranz ist das Gegenteil von Gottes Liebe. Aber die, die sich einmischen, selbst die, die nerven, oder übertreiben, weil sie übereifrig sind, vielleicht in ihrer Liebe oder in dir Gutes zu tun, aber trotzdem, sei froh für diese Menschen so, weil das sind die, denen du wichtig bist. Die interessieren sich dafür, dass bei dir was Gutes ist. Selbst die, die falsch laufen. So, ne, das Schlimmste, was wir machen können, ist zu leben und Menschen auszublenden. So, ne. So spricht der Herr, ich will wieder nach Zion zurückkehren. Und ich werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem. Und hier Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen. Und der Berg des Herrn, der Herrscher, der heilige Berg. Und das hier ist was Schönes, weil Gott verspricht, ich komme zurück. Und wie auch immer das war, dass Gott da gewohnt hat oder anwesend war, ne, im Zelt zum Beispiel, der Begegnung oder dann später im Tempel von Salomo oder jetzt der Tempel hier, ne, wo er im Allerheiligsten gewohnt hat. Keine Ahnung, aber er war da. Ne, und so wie ihr das gerade beschreibt, so in eure Wohnung hat Wasserschaden, ihr seid in einer fremden Wohnung und lebt da vielleicht 2, 3 Monate, man gewöhnt sich vielleicht dran, aber es ist trotzdem fremd halt, ne? So, und auch wenn die Wohnung viel größer ist und schöner vielleicht, so, und es ist trotzdem nicht zu Hause und so sehe ich das auch, wenn ich mal in Urlaub muss und dann auch gehe, ne? Das kann noch so schön sein da, die Umgebung und endlich das Meer sehen und was auch immer, eine Holzhütte im Wald und keine Ahnung, so, ne? 300 Meter vom Strand weg. Gott hat uns schon echt viel gesegnet, so, und aber es ist halt trotzdem nicht zu Hause, ne? Und ich komme nach Hause, meine kleine Buchte, hier ist nur, naja, klein ist auch nicht, aber hier ist halt nur ein Fluss, ne? So und Leute, die klingeln und was auch immer, so Nachbarn, die einen auf den Tisch gucken, ne? Und aber trotzdem, hier bin ich zu Hause. Ne? Und das finde ich halt so schön, dass Gott halt sagt, ich werde bei euch Wohnung nehmen. Das heißt, ich will bei euch wohnen und er fühlt sich da wohl. Ne? Und dann guck mal dein Herz an. Ich habe meins heute Morgen nochmal beleuchtet so, und er nimmt, hat da Wohnung genommen. Das heißt, er fühlt sich da zu Hause. Freiwillig. Ne, und ich kann sagen, meine Buchte, mein Herz, keine Ahnung, wie Gott sich da wohlfühlen kann. Und da wohnen und bleiben will. Ne? So, dass so viel Mist, das er rausräumt, ne, so viel Verstelltes, so viele dunkle Ecken, wo er ausleuchtet und ich sehe, oder? Ne, da schimmelt schon wieder in der Ecke oder was auch immer. So ein, ne, und trotzdem kommt er in meine Single-Wohnung, sage ich mal, und meine Single-Wohnung war echt schrecklich. So ein, ne, so ein, und fängt an, da aufzuräumen und da sich niederzulassen. Ne. Ja, das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich kenne einige Menschen, die halt Brüder und Schwestern sind und ich würde da nicht wohnen wollen. So, ganz ehrlich, ne? So, und ich bei mir wohne gerne bei mir, so, aber ich erkenne es halt nur in den Momenten, wo Gott mal hell macht und ich erkenne, uah, oh, ist das schmuddelig, so, und ich will, dass du aufräumst, bitte mach sauber, hilf mir, ne? So, und, weißt du, und trotzdem kommt er und ist einfach zu Hause und da. So spricht der Herr der Herrscher, es sollen noch alte Männer und alte Frauen in den Straßen Jerusalems sitzen. Jeder mit einem Stab in seiner Hand wegen ihren hohen Alters. Und die Straßen der Stadt sollen erfüllt werden mit Knaben und Mädchen, die auf ihren Straßen spielen. Ja, so spricht der Herr, der Herrscher, wenn das wunderbar sein wird in den Augen des Überrestes dieses Volkes, in jenen Tagen sollte es auch in meinen Augen wunderbar sein. Es wird Frieden geben und es wird Wohlstand geben. Das gibt es zu der Zeit hier noch nicht. Ja, alle Menschen zu sehen in so einem hohen Alter, die halt mit einem Rollator rumlatschen, ne? So ein unbeschwert draußen sind, miteinander reden, so ein Kinder, die rumspielen, unbeschwert, ohne Angst zu haben und so weiter, ne? Neues Leben, Familien, so ein, das gibt's in der Zeit gerade noch nicht. Da ist keine Sicherheit, da ist gar nichts, ne? Keine Mauern, nur Feinde ringsherum. Eine Verheißung Gottes, aber man sieht noch nicht, wie er das erfüllen will, ne, weil alles dagegen spricht und kämpft. Ne. Aber Gott kommt dir und sagt so, hey, ich werde aus euch wieder einen Ort machen, wo es einfach ruhig ist. wo es Frieden ist, wo für alle gesorgt ist, selbst für die, die sich nicht selbst schützen können oder für sich sorgen können. Auch denen wird es gut gehen. Und das hat auch dir versprochen, alles dient dir zum Guten. Ja. Und das ist was Wunderbares und was Herrliches, so, wo ich zu meinem Christus komme und dann einfach sehe, wie oft ich undankbar bin und unzufrieden mit mir. Ja. Denn ich habe Glauben und ich habe Hoffnung auf bestimmte Sachen und ich habe Rechte und Träume. Ne? Und ich habe Visionen auch von Gott, die ich gerade nicht sehe, wie er das machen will. Oder wo mein Fleisch dagegen spricht die ganze Zeit und ich jeden Kampf verliere. Aber trotzdem ist es das, was Christus uns auch gebracht hat. Frieden und das Versprechen drauf, dass Frieden bleibt. Ne? Glück und Wohlstand, Reichtum, der vielleicht dir nicht dein Lamborghini ist oder was auch immer, dein Traumjob, so, aber Wohlstand und Reichtum, wie es jeder Mensch haben kann. Ja. Einfach zufrieden zu sein und zu genießen, da zu sein. Ja. Und dieses wunderbar ist komisch übersetzt. Wenn du die richtige Übersetzung guckst, dann wenn das dir zu schwer erscheint, in den Augen des Überrestes des Volkes in jeden Tagen, sollte es mir zu schwer erscheinen, in meinen Augen. Ja. Und das ist das Schöne halt, so, woran wir festhalten müssen, so egal wo wir stecken, so ein, ja, Gott ist aber alles möglich. Ja. Und selbst wenn bei dir physisch alles läuft und menschlich alles läuft und alles Schönes gerade und Gutes in deiner Beziehung, in deiner Ehe, wo auch immer, so ein, da ist noch eine andere Not, die jeder von uns hat. Und da ist auch oft eine Not so, wo du nicht siehst, wie dieser Not entgegengekommen werden kann. So eine seelische Not, eine innere Not, die jeder Mensch hat. Egal wie viel er von sich preisgibt oder für sich behält. Jeder von uns hat Hunger, diese Not zu stillen. Und oft ist es so, dass Gott so weit weg scheint, aber das ist nicht so. Denn auch er hat uns hier versprochen, und das gilt ja auch für das zukünftige Reich von Jesus, ich werde dort sein. Ich werde bei dir wohnen. Ich werde segnen. Ich werde den Tod nehmen. Ich werde den Hunger nehmen und den Durst. Ich werde die Krankheit vertilgen. Deine letzte Träne werde ich abwischen. Du wirst die Not nicht mehr sehen und nicht mehr wissen und vergessen, wie es war. Ich werde mit Wahrheit und mit Gerechtigkeit regieren. Das ist eine Sache, worauf wir uns freuen müssen. Und das ist eine Sache, die wir hier in der Welt schon leben sollen. Und wenn ich dann gucke, wie oft Leute unzufrieden sind mit der Segnung Gottes, absolute Chaoten, wo Gott aufräumt und sauber macht und wo er Wunder und Wunder tut, die eigentlich alles haben, was sie sich gewünscht haben, oder zumindest alles dahin geht und trotzdem nur unzufrieden ins Nichts gucken, dann ist das schade. Ne? Aber trotzdem denke ich auch für mich da, und ich habe es erlebt, so ein, oh Gott, ist alles möglich. Und der macht das auch. Egal wie dumm oder wie hartherzig wir sind und wie stur. Und der macht Wunder in jedem einzelnen Leben von unserem Bruder oder von unserer Schwester. Und das ist eben dieses Geheimnis, das so glücklich macht und so schön in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, wenn man darauf achtet und Christus erkennt bei dem anderen, wie segnet denn Gott meinen Bruder neben mir gerade oder meine Schwester? Wie wirkt denn Gott in meiner Frau oder in meinem Mann, in meinen Kindern? Was tut er denn bei mir, in meinem Umfeld, arbeitsmäßig oder schulmäßig? Was macht er denn dort und dort? Weißt du, wenn du Gott anfängst, wirken zu sehen, und das tut er bei jedem von uns, ich kenne unsere Gebetsabende oder unsere persönlichen Gespräche und ich weiß, Gott arbeitet bei jedem von euch, ist er lebendig und leibhaftig und macht mal große und oft nur kleine Sachen, aber er macht was. Und das spornt an und es ermutigt einfach, Christus zu erkennen. Und es ist so wichtig, dass wir das ausschreien, unsere Nächsten segnen und sagen, hey, Gott ist alles möglich und er tut doch das Mögliche und das Nötige, was nötig ist. So, weil er dir zum Segen ist und zum Guten. Ja. Und so spricht der Herr der Herrscher: Siehe, ich rette mein Volk. Ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und auch aus dem Land des Untergangs der Sonne. Das ist hier in der Zeit nicht passiert von Zacharja, sondern aber das spricht auf das zweite Kommen von Jesus. Da, wo die Sonne aufgeht und auch auf der anderen Seite. Die weltweite Sammlung der Juden. Und Gott hat das hier schon verheißen vor hunderten Jahren, so vor tausenden Jahren und hat gesagt so, hey, es wird eine Zeit kommen, wo es keinen mehr von meinem Volk gibt, der irgendwo außerhalb ist, sondern wir werden alle zusammen sein als Familie. Ich werde meine Herde sammeln. Selbst das letzte Schaf werde ich mich aufmachen, es zurückführen zu meiner Herde, denn ich rette mein Volk. Und ich will sie herbeibringen, dass sie mitten in Jerusalem wohnen sollen und sie werden mein Volk sein. Ja, ich will ihr Gott sein, in Wahrheit und in Gerechtigkeit. Denn so spricht der Herr der Herrscher, stärkt eure Hände. Ihr, die ihr in diesen Tagen diese Worte aus dem Mund der Propheten hört. An dem Tag, da der Grundstein für das Haus des Herrn der Herrscher gelegt wurde, damit der Tempel gebaut werde. Denn vor diesen Tagen, da lohnte sich die Arbeit der Menschen und des Viehs nicht. Auch hatten die, welche aus- und eingingen, keine Ruhe vor dem Feind. Ja, und ich ließ alle Leute gegeneinander los. Nun aber will ich mich zu diesem Überrest dieses Volkes nicht mehr stellen, wie in den vorigen Tagen, spricht der Herr der Herrscher, sondern es soll eine Saat des Friedens geben. Ja, der Weinstock soll seine Frucht bringen, das Land seinen Ertrag abwerfen und der Himmel seinen Tau spenden. Und dem Überrest dieses Volkes will ich dies alles zum Erbteil geben. Und es soll geschehen, wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Heidenvölkern, o Haus Juda, o Haus Israel, ja so will ich euch erretten, dass ihr ein Segen werden sollt. Fürchtet euch nicht, sondern stärkt eure Hände. Das ist das, was Christus uns versprochen hat. Das ist das, was Johannes in der Offenbarung schreibt, was Gott den Juden versprochen hat, was passieren wird in den letzten Tagen. Dass er sie sammelt, dass sie sich bekehren zu ihrem Retter, zu ihrem Messias Jesus Christus, dass sie ein Volk werden und ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit mit ihrem Schöpfer wieder sind. Aber das ist eine Sache, die hat Christus uns heute und jetzt schon versprochen. Nun, das ist eine Sache, wo du dich freuen solltest. Und was Christus und was die Bibel und was eins mit der häufigsten Sachen ist, die ich so sehe, ist, sei stark und mutig. Oder wie hier, stärk deine Hände und fürchte dich nicht. Hab keine Angst, mach dir keine Sorgen. Wirf die Last ab. Kümmere dich nicht um das, was hier unten ist, sondern das, was oben ist. Das hier unten wird alles passieren. Nun, das ist ein Kampf, den der Mensch Gottes schon immer hat und hatte und den auch wir haben. Ja? Uns nicht zu fürchten. Weil das spricht gegen dem, worin ich gerade bin. Die Angst, die fühlt man. Angst, die nimmt einen. Angst hat Kraft und Macht. Und wer sich Angst hingibt, verliert Frieden und Sieg. Ja. Und das ist das, was Christus auch immer wieder in so vielen Arten zu uns sagt, zu seinem Volk, fürchte dich nicht. Vertrau lieber mir. Fürchte dich nicht. Stärk deine Hände. Und ich musste heute drüber nachdenken, ja, wie kann ich denn meine Hände stärken? Ich meine, das ist meine Hand. Die Hand steht für meine Fähigkeit, praktisch einzugreifen und zu tun, zu gestalten, was anzuwenden. Ein lebendiger Glaube, das sind meine Hände. Und ich versuche mein Bestes und mehr geht gerade nicht, weil ich habe nicht mehr Kraft gerade, nicht mehr Möglichkeiten, nicht mehr Fähigkeiten, nicht mehr Einfluss von anderen oder Hilfen oder was auch immer. Da, wo ich gerade bin, so kann ich tun. Wie kann ich meine Hand stärken? Und das ist ja das, was Christus hier oder Gott hier zu seinem Volk hat gesagt, stärkt eure Hände. Weißt du, was ich tun kann, ist deine Hand zu stärken. Kann dich ermutigen und erbauen, so wie ich wandle, nachzufolgen. so alles zu geben, einfach für das Richtige, für das Gute. So danach zu sich zu sehen und danach sich auszustrecken, mehr Kraft zu empfangen und mehr Gaben zu empfangen, um mehr Gutes zu tun und Segen zu sein. So, weißt du, und ich brauche euch, dass ihr mich stärkt und meine Hände stärkt. So wie Mose, der seine Hände hoch hatte, ne, und sie nicht halten konnte. Er wollte sein Volk segnen mit ganzem Herzen, aber ihm hat physisch einfach die Kraft gefehlt. Und ihm hat auch geistlich die Kraft gefehlt. Ne? Aber da waren seine Brüder, die neben ihm standen, und die haben seine Hand gehoben. So, und so wurde das ganze Volk gesegnet. Und das ist das Bild, das Christus auch der Gemeinde Gottes schenkt, seiner Gemeinde. So, und wir sollen einander die Hände heben, weil alleine schaffen wir das nicht. So, uns fehlt einfach die Kraft. Und wir sollen es sogar nicht tun alleine. Und es gibt immer nur ein Uns. So, und das ist das Schöne, so eine Gemeinde, die sich ausstreckt, so und geistlich die Hände hebt des anderen, so ist eine wundervolle Gemeinschaft. Ja. Da ist Stärke, oder so Freude, und da ist Frieden und Wahrheit und Gerechtigkeit. Das ist der Schatz, den Christus uns gebracht hat, diese Einheit, die vorher so nicht möglich war. Ja, aber die jetzt da ist, und zwar vollkommen, wenn der ganze Leib gesund ist. Ja. Dafür bin ich dankbar. Aber das ist auch meine private Sache, wo ich ganz privat als Einzelperson, unabhängig von meinen Brüdern und Schwestern, mich entscheiden muss, halt so ein, will ich stark sein? Oder gebe ich mich der Schwachheit hin, weil ich eh schon schwach bin? Ist viel einfacher. So, oder entscheide ich mich stark zu sein und dagegen zu kämpfen, gegen meine Schwachheit? Ja? Mich der Sünde wirklich für tot zu halten und Christus in lebendig. Das ist eine Sache, die ich halt treffen muss und die du treffen musst, jeden Tag, mehrmals, manchmal. Und die, die sich der Schwachheit nicht hingeben, so, das sind die Menschen, die Frieden haben und das sind die Menschen, die glücklich machen. So, das sind die, die stark sind, die eine Ruhe haben und eine Freude, einfach egal, wie es tobt und wie schwer es ist. Das sind die, die Christus sehen, selbst im Mist. Die diese Schönheit und dieses Gute von Gott erkennen in ihrem Leben ganz privat und sagen, ja, du formst und du machst und du tust, ich preis dich dafür, ich danke dir. Und das, der Rest, den machst du auch irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber deine Hände sind nicht schwach. Dein Glaube ist nicht schwach. Ich sehe, wie du bis jetzt aufgeräumt hast und du wirst auch den Rest tun, egal wie groß das ist, der Mist. Daran freue ich mich und daran halte ich fest. Bis zu dem Tag, wo du mich absolut befreist und ich komplett in Ruhe bleibe. Stärk deine Hände und hab keine Angst. Es soll eine Saat des Friedens geben. Denn so spricht der Herr der Herrscher, Vers 14, gleich wie ich mir vornahm, Unheil über euch zu bringen, als eure Väter mich erzürnten, so spricht der Herr der Herrscher, und es mich nicht reute, so habe ich mir jetzt in diesen Tagen vorgenommen, Jerusalem und das Haus Juda Gutes zu tun. Also fürchtet euch nicht. Das ist es aber, was ihr tun sollt. Wie ich es vorhin gesagt habe, so der Glaube ist praktisch. Und die Liebe ist praktisch. Nur an den Namen Jesus Christus zu glauben, reicht nicht. Sagt sogar das Neue Testament, selbst Satan glaubt. Aber der kommt nicht in den Himmel. Der kommt nicht an den Ort, wo Gott wohnt. Den werden wir nicht Bruder nennen. Und Familie. Und das ist der Moment so, wo ich die Entscheidung treffe. Und ja, ich bin berufen und erwählt, aber das ist der Punkt, den ich tun muss als Jünger, als Nachfolger Jesu Christi, wo ich eine Entscheidung treffe, okay, gebe ich oder nehme ich? Tue ich oder lasse ich's? Und das muss ich machen. Und das ist eine Überwindung manchmal. Ne? Oft ist es einfach schön und man tut es automatisch, aber manchmal ist es einfach, dass mein Schweinehund, da bin ich, so mit meinem Blick nach unten, ne, und ich sitze da und ich versuch's noch nicht mal, ich gebe einfach auf. Und dann kommt Gott in mein Herz und spricht zu mir, hey, Stärke, sei stark und mutig, habt keine Angst, tue jetzt. Und ich tue wieder und verändere das, was mich so traurig macht oder meine Seele beschwert, und mir geht's wieder gut. Das ist es aber, was ihr tun sollt. Und das ist auch das, was wir tun sollen. Und ohne das kommt keine Heiligkeit, ohne das kommt keine geistliche Reife, ohne das kommt kein Frieden und keine gute Frucht. Das ist der Beweis dafür, dass du errettet bist. Dass Christus in dir wohnt und dein Geist, der Geist Gottes wirklich wirkt. Das ist das aber, was ihr tun sollt. Redet die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten. Übt treulich Recht. Fällt einen Rechtsspruch des Friedens in euren Toren. Keiner sinne Böses in seinem Herzen gegen seinen Bruder. Liebt euch nicht, liebt auch nicht falschen Eid. Denn dies alles, das hasse ich, spricht der Herr. Und das, was mich so fasziniert, weil ich bin wiedergeborener Mensch und ich mein's ernst und ich habe Eifer für meinen Schöpfer und ich möchte meinem Herrn gefallen, ein treuer Knecht sein, ein Verwalter, der Profit macht, wenn du so willst, unabhängig von dem, was ich davon hab. Ich will das. Ne, so wie jeder von uns. Aber dieser Blick hier ist total anders irgendwie, weil ich konzentriere mich halt so viel auf mich. Nicht zu lügen oder mich gerecht zu entscheiden oder meinen Bruder zu lieben und mich hinzugeben, auch wenn ich das überhaupt nicht mag und will. Aber was Gott hier verspricht und was er sagt, wo der Segen wirklich liegt, ist, dass du dich konzentrierst auf deinen Nächsten und da das Richtige übst. Üb die Liebe an deinem Nachbarn. Und du selber wirst zur Liebe werden. Segen und Frieden und Frucht haben. Das ist das, was wertvoll ist, und das ist das, was mir so am meisten wehtut und am meisten kostet. Und ich weiß, ich bringe immer das Beispiel Ehe, aber für mich ist es halt wie der Bund zwischen Gott und mir und da, wo ich am meisten eigentlich gebrochen werde und lerne. Nicht darauf zu warten, dass meine Ehe gut wird oder besser, nicht darauf zu warten, dass meine Frau und ich mehr beten zusammen, nicht darauf zu warten, dass wir einander mehr ertragen oder vergeben, nicht darauf zu warten, dass es irgendwie schöner oder besser wird oder die Probleme verschwinden oder meine Frau auf mich zukommt, sondern die Liebe und eine gute Ehe kommt daher so, dass wenn ich selber das Opfer bringe, auf mich und auf ich zu verzichten und mich auf sie konzentriere. Ich bin der Erste, der kommt und segnet. Ich bin der Erste, der kommt und das Gebet gibt. Ich bin der Erste, der kommt und die Wahrheit spricht. Ich bin der, der möchte, dass sie näher kommt und dass wir näher kommen. Und wenn ich das praktisch tue, funktioniert das auch. Das ist mit Kindern genauso. Das ist ein Chaos, wenn die in eine Pubertät kommen. Echt irre. Und unsere fangen erst an. Und ich merke einfach, dass die Sünder sind und machen wollen, was sie tun, und die sind auch überzeugt davon, dass sie absolut im Recht und richtig sind, und ne, denen ist total egal, ob die gerecht sind, anderen gegenüber, uns Eltern. Da zählt nur die eigene Gerechtigkeit. Ne? Auch wenn die absolut blind ist und falsch und ungerecht, aber das ist total egal, weil das sehen die gar nicht. Ne? So, und dieses Ich wird so laut in der Pubertät. Ich und meins. Und was so verschwindet, ist du und deins und unser und wir. Das ist einfach, als ob es, das davor ist es da, ne, deine Tochter kommt und lächelt dich an, so, und du bist so im Zentrum, und dann fängt diese Pubertät an und du merkst richtig, wie sich alles so mehr und mehr dreht und dieses Gefallene einfach sichtbar wird und sichtbarer, ne? So wie die Agape mehr und mehr zurückgeht, so, und dieser einzelne Mensch und diese Sünde, die zum Tod führt, halt sichtbar und wächst. Ne? Und das ekelt mich an, innerlich so, ne? Weil es mich verletzt. Weil ich auch mich da drin erkenne. Ne? Und ich merke, wie schön das eigentlich ist, so, wenn Agape herrscht. Wenn Gottes Liebe herrscht. Ja? Wie gut mir das tut, wenn meine Kinder mich lieben mit Agape. Wenn ich mit in ihrem Blick dazugehöre einfach und es ein Wir gibt und ein Uns und ein Deins, ne, wie ich gesegnet bin als Mensch einfach, wie es mich selber dazu bringt, so ein anderer entgegenzukommen mit dieser Liebe und Freundlichkeit. Ne? Und ich bin dankbar, dass Pubertät irgendwann aufhört. Also bitte betet für uns Eltern, die gerade da drin sind, so dass wir Gnade und Liebe und Güte und Barmherzigkeit haben für unsere Kinder. Und die Füße bereit sind zu waschen von unseren Kindern. Und anzuerkennen, ich habe auch dreckige Füße. Das gehört dazu. Ich liebe dich trotzdem weiter. Ne? Unser Gott, der ist in Wahrheit und der ist in Gerechtigkeit und er liebt vollkommen. Und das ist was Wundervolles. Sondern es ist was Schönes, das zu lernen, weil es macht frei. Ja. Wo waren wir? Und das Wort des Herrn, der Herrscher, erging mich folgendermaßen. So spricht der Herr, der Herrscher, das Fasten im 4., das Fasten im 5., das Fasten im 7. und das Fasten im 9. Monat wird dem Haus Juda zur Freude und zur Wonne werden und zu fröhlichen Festtagen. Liebt ihr nur die Wahrheit und den Frieden. Letzte Woche haben wir das gesehen, wie sie kommen und die Frage halt stellen. Und hier kommt jetzt die Antwort. So ein bisschen auf die Frage eigentlich. Davor ist sogar nicht so doll drauf eingegangen, aber müssen wir jetzt weiter fasten eigentlich? Sind wir jetzt da und eigentlich bauen wir ja am Tempel und alles ist gut und du, ne? So, oder sollen wir einfach weiter fasten, viermal im Jahr als Trauer und um dich, wie stand es hier? Sie haben gefastet, um den Herrn zu besänftigen. Ne? Jedes Jahr, 70 Jahre lang. Und noch mehr. So die Zeit hier. Ne? Und Gott kommt und sagt so, hey, ja, ihr werdet das vielleicht weitermachen, so, aber es ist für euch eine Freude. Es wird für euch ein Fest. Da seid ihr nicht da und geißelt euch selbst und seid bedrückt so, weil ihr mich sucht und opfert, sondern es wird euch einfach nur ein Lobfest, ein Dankeslied sein. So ein, ne? Und das ist die Sache halt, ne, so, die auch heute noch herrscht, ne, wenn du dich mal umguckst oder dich selber anguckst, weiß ich nicht, ne, zum Beispiel das Abendmahl, so ein, dass wir nehmen sollen, um uns zu erinnern, uns ist bezahlt, die Erinnerung daran, dass wir dreckige Füße haben und unser Nächster auch und das vollkommen normal ist, aber wir trotzdem alle gewaschen sind und mit Gerechtigkeit angezogen, dass wir einander Füße waschen sollen, uns erniedrigen sollen, weil bezahlt ist für jeden, weil wir errettet und komplett gebadet sind. Ne? So ein, es sind, und für die einen ist das irgendwie so ein Fasten, so eine erdrückende Zeit der Sünde und der Zweifel und der Scham. Ne? Und für die anderen ist es ein Freudenfest. Hinzukommen sich dann, ja, ich rieche schon wieder meine Füße, so ein, aber hier bin ich. Und ja, es geht weiter zum Guten mit mir. Danke, Jesus. Ja. Auch für den neben mir. Jesus liebt dich. So ein, ne? Also, und wer Christus wirklich erfahren hat und kennt so, für den ist der Glaube was Schönes. Für den ist Christus was Freudiges. So ein, der ist voller Dankbarkeit und voller Licht und Wahrheit. So, weil er die Gerechtigkeit und die Wahrheit erkennt, so ein, die er selber empfangen hat. Weißt du, lass nicht zu, dass Jesus deine Trauer, ein Trauerkleid wird für dich. So ein, das passiert mir oft und dann hat man diesen melancholischen Glauben. Der ist nicht schön. Und wenn du, wenn Christus ein Trauerkleid für dich gerade ist, oder ein schweres, wie nennen wir das, Eisenkleid hier, so ein Kettenhemd, so ein, dann kannst du dir sicher sein, dass du gerade nicht in Gott bist und die Liebe nicht verstehst und hast. Ja. Sondern dass du jemandem auf den Leim gegangen bist, nicht oft nach oben guckst, auf Christus hin. So, weißt du, dann heißt es schnell zurück zu diesem Tisch, wo auch gewaschen wird. Dann heißt es schnell zurückzukommen an diesen Ort, wo Christus ist, um erinnert zu werden von ihm. Dann heißt es, oh Gott, mach meine Trauer wieder zur Freude. Und hilf mir, wieder nach oben zu gucken, mich nicht zu fürchten, sondern dir zu vertrauen. Sei du, der meine Hände stark macht. Gib mir jemanden, der mich stärkt. Gib mir ein Wort von dir, das mich stärkt. Liebt Wahrheit und liebt den Frieden. Ihr nur liebt die Wahrheit und den Frieden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sind zur Freiheit berufen. Er ist der Friedefürst. Wir sind dazu berufen, Friedensstifter zu sein. Auch mit unseren Feinden, die zu segnen zur Not, die uns fluchen und hassen und verfolgen. Wir sollen versuchen, mit jedermann Frieden zu halten. Auch wenn es vielleicht nicht bei jedem klappt, aber wir sollen es versuchen. So, die Frieden sehen, die werden Frieden ernten. Und Christus sagt hier, oder der Vater sagt hier, liebt die Wahrheit und liebt den Frieden. Und das ist für mich eine Ermahnung, weil wenn, ich kann nur von den Sachen praktisch reden, die mich praktisch betreffen, so, ne? Und bei mir ist mein großes Thema gerade halt Familie, ja, und Kinder. Weil die sind gerade keine Friedensstifter und ich in dem Moment dann auch nicht. Ne? Ich liebe den Frieden, die Harmonie, eine Gemeinschaft, die Schönes und gut tut, wo Dankbarkeit und Freude selbstverständlich ist. Ich mag das einfach, zu Hause zu sein. Ne? So ein, aber gerade ist es halt unharmonisch oft, ne? Und laut und Streitereien und Gezetere und Hin- und Hergeschiebe von Schuld und Anklage und, ne? Ankläger, so ein, und so ein Angriff und eine Verteidigung, ne? Und das stört diesen Frieden halt und diese Wahrheit und die Liebe. Ne? Das will ich aber nicht. Ne? Aber was mir Gott momentan immer und immer wieder sagt, ist, hier in kleinen Worten zusammengefasst, liebe den Frieden. Und wenn ich Frieden wirklich liebe, dann vermisse ich nicht Frieden und sehne mich nach Frieden, sondern dann tue ich alles dran, dass Frieden kommt. Und dann tue ich alles daran, dass Frieden bleibt. Ne? Und dann liebe ich Frieden. Das heißt nicht, dass Frieden kommt und dass Frieden bleibt, aber ich tue alles mir Mögliche, ob im Gebet oder in der Tat, so, dass Frieden kommt. Und da, wo Frieden kommt, dass Frieden bleibt. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und Gott, was er hier verspricht, ist, wenn du tust, dass die Wahrheit, meine Wahrheit, mein Blick da ist, und wenn du tust so, dass Kämpfe geschlichtet werden, so ein, dann wird zumindest für dich, egal ob dem Frieden kommt oder nicht, aber für dich wird die Zeit eine Freudenzeit sein. Für dich werde ich Freude sein und Frieden. Denn so spricht der Herr der Herrscher, es werden noch Völker und die Bewohner viele Städte kommen. Und die Bewohner einer Stadt werden zu denen einer anderen kommen und sagen, lasst uns mal hingehen und Jahwe anflehen und den Herrn der Herrscher zu suchen. Auch ich will gehen. So werden große Völker und mächtige Nationen kommen, um den Herrn der Herrscher in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Herrscher, in jenen Tagen, da wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Das ist eine Sache, die zukünftig noch passiert. Und alle Nationen werden kommen in den 1000-jährigen Reich zu Christus hin. Und die Juden werden herrschen und Licht sein. Das Volk Gottes wird das Licht in der Welt sein und alle werden hinziehen, so wie wir bei Salomo damals als Vorzeichen, wie es sein wird. Selbst die Großen werden kommen und Weisheit nach Weisheit hungern, die Gott hat. Was und wie schön ist das so, wenn ich sehe, dass ich schaffe, mich selbst zu verleugnen, mein Kreuz zu tragen, was er mir hat am Tag, die Last, wenn ich es irgendwie hinkriege, einen Blick zu haben auf jede Person, die Gott in meinem Alltag gerade hinstellt, wenn ich dabei noch das Herz habe, geistliche Not erkennen zu wollen, so wenn ich das, was ich bin und was ich habe, vom Geistlichen her hochhalte und danke und sage, und jetzt mach damit viele satt. So ein, weißt du, wenn ich richtig laufe und in Christus bin, ich diesen Frieden und diese Freude spüre, diese Sicherheit und Ruhe habe, so ein, wenn ich ihm vertraue einfach und stark bin, so ein, weil er meine Stärke ist, weißt du, dann kann ich, erlebe ich das hier. Ja. Im Kleinen vielleicht, weil zu mir kommen nicht alle Völker und zu dir auch nicht, und Nationen, na vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, so ein, ne, aber ich sehe all diese vielen Menschen, die Gott in mein Leben schon geschickt hat, so ein, und die hören wollten. Ne, und die er satt gemacht hat, die er verändert hat und geheilt. Ja, das ist was einfach schön ist, und das ist eine Sache, die, wo ich nur sagen kann, davon will ich mehr haben. Weil das nicht nur eine Sache ist, die mich rettet oder mir Freude gibt, sondern eine Sache ist, die, die auch meine Familie gerettet hat. Die, die andere gerettet hat. Eine Sache ist, die, die wirklich gerecht ist und Gutes tut. Weißt du, Gott wohnt hier bei den Menschen, damit die Menschen gesegnet werden. Und das ist eine Sache, die will ich nicht vergessen. Weil ich kenne die Zeiten halt, wo ich auf mich sehe und wo ich mein Häusel baue und mein Glauben baue und am Ende halt erkenne so, dass ich niemand anderes eigentlich in der Zeit gesehen habe und sehen wollte. Ja. Weil mir alle eigentlich egal waren. Und ich erkenne die Frucht daraus, aus diesem Leben zu nehmen, das ist keine gute Frucht, die mich glücklich macht und satt. Sondern nur Schwere und Leid. Ja, und dieses Opfern müssen wir tun. Dieses Fasten oder wie auch immer. Ja, dieses Kreuz tragen, dieses Selbststerben, dieses sich ausstrecken für den Nächsten und nicht für sich selbst. Ja, dieser naive Glaube, das Geben seliger ist als Nehmen. Dass genug da ist, dass alles zum Guten dient, dass du eine Lösung für alles hast schon und das auch tust. Loszulassen von Angst und Furcht, die mich selbst schützt oder die ich benutze, um mich zu schützen, die aber im Endeffekt nur zerstört. Und Vater, aber du hast uns Gerechtigkeit geschenkt in Christus und Wahrheit. So ein Weg der Lösung und des Guten. Und auch du rufst uns jeden Tag aufs Neue zu, die Liebe zu tun und das zu üben. Ja, und das ist Arbeit manchmal und aber ich bin dir dankbar, dass du immer wieder die Augen öffnest und aufhilfst, vergibst. Ich danke, dass du meine Ehe rettest und meine Kinder. Ja, ich danke, dass du mich rettest. Ja, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier in dem Raum rettest und bei ihm bist und für jeden persönlich sorgst. Vater, ich danke, dass du uns zu Licht machst und wir wollen Licht sein. Und, in diese Lügen der Sünde reinsprechen und Wahrheit bringen, ob sie nur angenommen wird oder nicht. Ich denke, dass dein Gottesdienst ein Gottesdienst ist, der Freude bringt, auch wenn er sich nach Leid manchmal anfühlt. Ja, das ist mir zu groß. Und ich bitte dich, dass du uns weiter die Tiefe und die Höhe und die Länge und die Breite deiner Liebe lehrst und uns da reinführst, sodass wir freier werden einfach und glücklicher und dankbarer und seliger und das. Ja, wir erkennen, sodass du mitten da wohnst, wo sonst niemand rein kann. Ja, danke für den neuen Bund. Ich bitte dich hier, dass du die Herzen aufhebst, die gerade müde sind und matt. Und dass du ihnen jeden Tag was neue Worte schenkst, und Gemeinschaft schenkst, diese stärken. Danke, dass du treu bist. Wir Menschen schaffen es nicht immer. Amen.